ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden.
Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen und ehemaliger USA-Korrespondent.
Und ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin. Und heute, der letzte Montag im Mai, ist Memorial Day. So, happy Memorial Day an alle.
Happy Memorial Day.
Ein Tag, wenn wir erinnern in den USA die gefallenen Frauen und Männer in der US-Militär.
Ein Gedenktag und in diesen Tagen jährt sich ja ein besonders blutiger für die amerikanische Armee Tag, und zwar D-Day. Am 6. Juni 1944, zum 80. Mal jährt sich dieser Tag. D-Day, also der Tag der Landung der Alliierten in der Normandie im Zweiten Weltkrieg. Und ich erwähne das deshalb, weil es zu Memorial Day eben passt, weil in der ARD, passend zum heutigen Tag, heute Abend, läuft eine Dokumentation, die dann auch in der ARD-Mediathek natürlich zu sehen sein wird, die sehr beeindruckend ist, weil da Originalaufnahmen von D-Day, da waren eine Menge Kameraleute auf beiden Seiten, sowohl bei der Wehrmacht als auch bei den Alliierten, die gelandet sind an jenem Tag, waren Kameraleute, und wir alle haben vielleicht schon mal Material davon gesehen, aber eben immer in Schwarz-Weiß. Und für diese Dokumentation ist das ganze Filmmaterial, das man noch gefunden hat in Archiven, nachkoloriert worden, aufwendig per Hand nachkoloriert. Und das ist so ein unglaublicher Effekt, weil es plötzlich so authentisch wirkt, als wäre es gerade eben erst passiert und so real wird plötzlich, weil diese Distanz, die Schwarz-Weiß-Aufnahmen immer haben, da weggenommen werden. Und ja, kann ich also wirklich nur empfehlen, dieser Tag, 24 Stunden D-Day heißt die Dokumentation in der ARD-Mediathek. Und das ist sicherlich ein Tag, an dem am Memorial Day eben auch erinnert wird.
Ja, aber Memorial Day ist nicht nur Gedanken an die Gefallenen, aber auch unoffiziell ist es der Anfang der Sommerzeit. Also für viele Kinder, die sind vielleicht, hatten ja letzte Schultag am Freitag. Also für manche, es geht weiter, aber trotzdem, die Schwimmbäder sind offen. Viele Leute, die haben ein Cottage oder eine Datscha irgendwo am Wasser, sind da hingefahren. Ich glaube, meine Mutter und Coach freuen sich, dass die sind nicht die Einzige da am See, aber alle anderen kommen auch am Wochenende hin und öffnen.
Ein langes Wochenende eben.
Genau, das Haus vor der Saison, und es ist eigentlich ein fröhlicher Tag, obwohl ein schwieriger, also Thema auch.
Ja, das stimmt. Hm? Aber ich finde es immer so lustig, ich habe das schon mal in einer Folge in den vergangenen Jahren gesagt, die auch zufällig an einem Memorial Day war. Das ist irgendwie für ein Land, das so sehr die Freiheit sich auf die Fahnen schreibt, finde ich, ist das ein sehr sozialistischer Angang, dass der Sommer offiziell beginnt mit einem Memorial Day und dann erst viele Schwimmbäder aufmachen. Und dann endet der Ende des Sommers Anfang September mit Labor Day. Es ist so sehr vorgegeben. So, jetzt ist vorbei, obwohl es noch total schön ist, das Wetter, oder eben auch schon seit Wochen ist und eigentlich schon längst Sommer ist in manchen Teilen der Vereinigten Staaten. Aber ja, so ist das nun mal, Memorial Day.
Manche Traditionen.
Viele gehen dann eben zu ihren Beach-Houses und ja.
Stichwort, genau, Beach House. Also ich frage mich jetzt am Wochenende, welche Flagge fliegt bei der Beach House von US Supreme Court Richter Samuel Alito. Also in die letzte Zeit, vielleicht habt ihr gesehen in die Schlagzeilen, es gab ein paar, also nicht nur eins, aber zwei Flagge, die sehr kontrovers sind. Die sind vor der Beach House in New Jersey und der Zuhause von Alito in Virginia geflogen. Also ein in New Jersey, das sieht man auch, man könnte das auf Google Maps sogar sehen, eine Flagge mit nur eine Tannenbaum. Also es sieht eigentlich wie ein, vielleicht für ein Boy Scouts Pfadfinder oder irgendwas, aber drauf steht Appeal to Heaven. Und das ist, es kommt von einer Flagge, dass der Sekretär von George Washington hat designt für ihn und sollte also ein Ruf an Hilfe von Gott in der Kampf gegen der britische Soldaten. Aber jetzt in die letzte Zeit ist das, der Bedeutung ist ein bisschen, also.
Ja, es ist eine Flagge, also das Bild kam vergangene Woche raus, eben von dieser Flagge, die da geweht ist. Das haben irgendwie Nachbarn, glaube ich, gepostet. Ne? Und es ist eine Flagge, die auch von Menschen mitgeführt wurde am 6. Januar beim Sturm auf das Kapitol.
Genau. Und nicht nur das, aber eine andere Flagge, die Flagge, die wir alle kennen, die Stars and Stripes, war bei Alito zu Hause in Virginia, aber Upside down, wie sagt man, es war
ja,
anders.
Umgedreht, ne?
Genau.
Also statt links oben die Sterne, waren sie links unten sozusagen.
Genau, und das in der Kodex von der amerikanischen Flagge soll nur passieren, wenn es gibt eine Unfall, wenn es gibt irgendwelche Emergency und es zeigt, dass das irgendwas dramatisch passiert ist. Und für die Unterstützer von Trump war das auch am 6. Januar dramatisch, als die dann zum Kapitol marschiert sind, weil die wollten Stop the Steal, die wollten die Zertifizierung von der Wahlergebnis für Biden stoppen. Und das haben die dann auch, diese Flagge haben die auch mitgenommen, beide Flagge einfach, die Appeal to Heaven und auch diese amerikanische Flagge, aber umgedreht. Also.
Ja, es zeigt halt, von welcher Seite aus die Unterstützer von Trump eben kommen, so nach dem Motto, es ist so ein Notstand fast schon, dass wir hier jetzt Sachen selbst in die Hand nehmen müssen, ja. So ungefähr. Aber dass eben ein oberster Richter, ein Richter am obersten Gerichtshof, am Supreme Court, eben diese...
Sowas Politisches. Vor sein Haustür. Also Alito hat ein Interview mit Fox News gemacht und hat seine, wie man sagt, also das haben wir wahrscheinlich auch an der Podcast schon gesagt, er hat seine Frau unter der Bus geschmissen, threw her under the bus, hat gesagt, es war seine Frau, da hat es gemacht, sie hat eine...
Sie war's.
Ja, ich nicht, keine Ahnung. Sie hat ein Argument mit einer Nachbar, da hat ein Schild in seinem Garten gegen Trump und die haben gestritten und dann hat Martha Ann Alito das Flagge runtergenommen und umgedreht, wieder hochgestellt. Und Alito hat gesagt, ja, es war, ich war es nicht.
Wobei, man muss dazu sagen, in den USA weiß man ja schon sowieso, in welche Richtung ein Supreme Court Richter tickt. Also ich finde das immer interessant, verglichen mit Deutschland. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, die meisten Bundesverfassungsrichter kennt man sowieso nicht, außer vielleicht den Präsidenten oder einigen, die auch häufig mal ein Urteil verlesen. Aber ich hätte auch keine Ahnung, grob, wo in welche Richtung die Richter ticken. Man würde ja denken, im besten Falle neutral und unabhängig. Und in den USA ist es aber irgendwie anders. Sie sind halt politisch auch nominiert. Ne? Wir haben das ja gesehen. Donald Trump konnte 3 Richter ernennen. Und man weiß schon, Alito ist sowieso einer der sehr konservativen Richter. Von daher ist das ja jetzt so gesehen nicht erstaunlich. Aber es ist vor dem Hintergrund, dass gerade der Supreme Court eben auch den 6. Januar als Fall hat, beziehungsweise sich damit beschäftigt, ob Trump Immunität genießen sollte oder welche Dinge er da verantworten muss, ist das schon ein Bias auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall ist es nicht, einerseits, wie du sagst, es ist nicht überraschend. Wir wissen schon, dass Alito ist ein von die 6 konservative Richter. Andererseits, dass er eine Flagge, auch wenn es seine Frau war, aber dass er das erlaubt hat, dass er das gezeigt hat in der Öffentlichkeit, so eine Symbol von Revolution, sagen die Trump-Unterstützer, das benutzt war am 6. Januar, dass er das vor sein Haustür rausgestellt hat, finde ich echt schockierend. Und dass er dann, wie du sagtest, es gab die Frage von Presidential Immunität, dass die noch nicht entschieden haben. Also Ende Juni kommen 4 Entscheidungen von der Oberste Gerichtshof raus und dass er sich selbst hat nicht rausgenommen von dieser Entscheidung, von dieser Diskussion, wenn er selbst also solche Symbolen in der Öffentlichkeit gezeigt hat, ist echt problematisch, finde ich.
Ja, aber wir werden sehen, ob es Einfluss hatte auf die Entscheidung oder nicht. Ende Juni traditionell sammelt der Supreme Court immer verschiedene Fälle und dann gibt es so eine Woche oder so oder mehrere Wochen im Juni, wo dann ein Urteil nach dem anderen quasi rausgefeuert wird. Und da sind wir mal sehr gespannt, in welche Richtung das da ausgehen wird. Aber Stichwort Richter und Gerichte. Sehr viel früher vermutlich wird es eine andere Entscheidung an einem Gericht geben. Und zwar diese Woche der Trump-Fall in New York wegen der Schweigegeldzahlung an den Pornostar Stormy Daniels zu Ende gehen.
Genau, der Prozess ist jetzt vorbei. Es kommt, es erwartet diese Woche die Schlussplädoyers. Und dann hat die Jury Zeit zu überlegen und zu entscheiden, was der Ergebnis ist. Also eigentlich, es gibt mehr oder weniger 3 mögliche Situationen. Die erste ist, dass die 12 Juroren finden, Trump schuldig und das ist, dann ist er verurteilt. Also das zweite Möglichkeit ist, dass er freigesprochen ist, aber für das zu passieren, alle 12 Juroren müssen ihn nicht schuldig finden. Das ist eher unwahrscheinlich.
Das aber, wäre dann ein kompletter Freispruch.
Ja, ja. Also ich finde, kann gut vorstellen, mindestens, dass es schwierig ist, unter die 12 alle die gleiche Meinung zu haben. Und wenn das so ist, dass nur eine Jurore hat eine andere Meinung, dann wird das auf Englisch nennt man das ein Hung Jury. Und das ist ein bisschen wie ein Freigespruch. Er ist nicht schuldig oder unschuldig gefunden, aber er kann freilaufen.
Es läuft auf das Gleiche hinaus wie ein Freispruch, dass er eben nicht verurteilt wird. Aber es ist ein Freispruch zweiter Klasse, würde man es wahrscheinlich nennen. Nur weil die Jury sich halt eben nicht einigen konnte und kein einheitliches Bild in die eine oder die andere Richtung geben konnte, ist es dann quasi ein Mistrial, wenn man so will, und dann läuft Trump aber frei raus und wird es natürlich sicherlich als Freispruch verkaufen und so. Das ist also diese dritte Möglichkeit, die wahrscheinlichste, würde ich sagen, oder?
Ja, glaube ich auch.
Dass es darauf hinaus wird.
Die haben innerhalb die letzten paar Wochen auch gezeigt, ein paar Sachen, ich glaube, dass die ziemlich klar sind. Zum Beispiel, dass Trump hat eine Beziehung mit dieser Pornodarstellerin Stormy Daniels und hat darüber gelogen. Dass er hat mit David Pecker, die ehemalige Herausgeber der National Enquirer, einer Zeitschrift in den Staaten, also dass die haben Catch and Kill gemacht, dass er hat so Geschichte gekauft und dann nie, also
und sie dann begraben,
veröffentlicht. Die haben auch gezeigt, dass Michael Cohen, der Rechtsanwalt von Trump, hat
der damalige,
hat Schweigegeld bezahlt an Stormy Daniels und dass die Trump-Organisation hat Dokumente gefälscht. Also das haben sie alles gezeigt.
Das ist relativ
fest,
steht, ne? Oder unstrittig, sage ich mal.
Ja. Genau. Aber also die haben, also es gibt einen wichtigen Punkt, dass die müssen zeigen. Also und das ist die große Frage hier, ob die das gemacht haben. Also um Trumps Schuld in Bezug auf die erhobene Anklagepunkte festzustellen, müssen alle von diesen 12 Juroren, also ohne Zweifel, glauben, dass Trump diese Unterlagen mit Absicht gefälscht hat, um ein anderes Verbrechen zu verheimlichen. Also, und diese andere Verbrechen ist ein Verstoß gegen das Wahlgesetz. Und das, glaube ich, weiß ich nicht, ob dieses richtig gezeigt hat.
Ja, das ist nämlich der juristische Kniff hierbei, die Schwierigkeiten. Wie du sagtest, alles andere ist relativ klar. Da könnte man sich auch die Zahlungen und so, da kann man sich ja drauf einigen, wobei die Zahlung per se ja nicht ein Straftatsbestand ist, sondern eben die Absicht des Verschleiernwollens von Wahlkampfunterstützung. Das ist, glaube ich, das Schwierige, da nachzuweisen. Und dann ist es, wie so oft, war er es oder war das sein Anwalt? Also ja, das ist interessant. Wir sind gespannt, wie die Jury da drauf sich einen Reim machen wird.
Ja, wir könnten wissen schon diese Woche.
Das kann sehr schnell gehen, ja.
Also es kann sein, dass die entscheiden innerhalb einen Tag und dann würden wir ein Ergebnis haben. Und wissen, na, diese große Frage, die wir immer kriegen, kann Trump immer noch, wenn er in Gefängnis landet, wenn die tatsächlich ihn verurteilen, wie geht das weiter? Und, also ich glaube, die Antwort ist, es ist nie passiert, aber.
Es ist total uncharted territory, sozusagen. Also, aber es ist natürlich Potenzial für eine riesen Verfassungskrise auch, wenn das tatsächlich sein sollte. Wobei ich ja, den Einschub habe ich auch schon mal in anderen Folgen gemacht und ich glaube, dass Trump, sollte er verurteilt werden, nicht im Gefängnis landen wird. Ich glaube, weil es ja eben nicht um Mord und Totschlag geht, sondern um eben ja Bilanzfälschung, Dokumentenfälschung und so. Also klar, mit Wahlkampfmanipulation, das ist schon keine Kleinigkeit. Deswegen geht es ja auch um einen Straftatbestand. Aber ich glaube, er würde vermutlich, jetzt mal mein uneducated guess aus der Ferne sozusagen, mit einer Bewährungsstrafe vermutlich davonkommen. Ja, was auch ein historisches First wäre, ein erstes Mal. So, aber
auf jeden Fall. Also, und weil Trump in der letzten Zeit hat eine Gag Order gegen ihn, wie sagt man Gag Order?
Maulkorb.
Ein Maulkorb.
Also, er durfte nicht sich auslassen über das Gericht und so.
Er musste schon Strafgeld für seine Worte bezahlen und versucht, sich zurückzuhalten, was sehr schwierig ist für Trump. Aber er kann sich jetzt zurückhalten, weil andere Leute kommen nach New York und reden vor ihm. Es gibt Ingo, wirklich ein Umzug, I-95, von Washington nach New York.
Ja, das war schon echt in den vergangenen Wochen beeindruckend, ja.
Also von Leuten, die kommen, die Trump-Unterstützer, Trump-Freunde, wie sie sich nennen, kommen und stehen draußen vor der Gericht und reden mit die Presse. Also ein von die prominentesten ist Speaker Mike Johnson. Und wir wissen schon, dass die haben eine enge Beziehung. Und Johnson hat also schon sehr lang unterhalten mit der Presse, sagt auch, dass dieser Prozess ist politisch Theater und dass es ein Disgrace ist. Mm. Er hat es auch Wahlbeeinflussung genannt. Was ist ein Wort, das Trump selbst häufiger benutzt hat in die letzte Zeit. Aber er ist nicht die Einzige. Unter anderem gibt es Abgeordnete wie Colorado Representative Lauren Boebert oder prominente Florida Representative Matt Gaetz. Es gibt auch, aber manche, Ingo, nennen das eine, also Tryout, ne? Eine,
also jeder, der sich ins Spiel bringen wollte oder möchte für die vielleicht Position des Vice President Candidates, ist da quasi so ein Schaulaufen gewesen.
Die müssen, also wir sagen, kiss the ring. Die müssen der Ringe küssen und zeigen ihre Loyalität zu Trump, zeigen, dass die ihm verteidigen
haben,
würde. Ja. Und unter dem sind zum Beispiel Vivek Ramaswamy. Er war, wenn wir erinnern, eine Kandidat, republikanische Kandidat. Es gibt auch Florida-Senator Rick Scott oder Ohio-Senator J.D. Vance, der auf jeden Fall auf diese kurze Liste ist von Vizekandidaten. Also nicht nur er, aber North Dakota-Governor Doug Burgum war auch eine republikanische Kandidat, ist auch auf diese kurze Liste.
Ja, es ist wirklich so, also das wollte sich keiner sagen lassen hinterher, ja, du warst ja nicht dabei, du hast ihn nicht unterstützt. Und deswegen, also ich glaube, jeder, der sich was ausrechnet, irgendwelche Chancen in einer Trump-Präsidentschaft überhaupt in dieser Partei, muss als Grundvoraussetzung natürlich den Wahlbetrug verkaufen nach außen oder glauben auch, dass die Wahl 2020 gestohlen war und ja, seine Aufwartung machen. Ja. Und es ist auch so lustig, wie dann manche, also lustig in Anführungsstrichen, manche danach vor die Presse getreten sind und gesagt haben, oh, wie furchtbar dieser Gerichtssaal doch sei und dass das sei doch Psychoterror für den armen Donald Trump und all diese Dinge. Also ich glaube, das war so eine Art Überbietungswettbewerb an Loyalitätsbekundungen und ja, war schon interessant zu sehen.
Aber jemand, der nicht da war, war zum Beispiel die Gouverneurin von South Dakota, Kristi Noem. Also sie war auch für eine letzte Zeit auf dieser VP, dieser Vizeliste. Aber
Vizepräsidentenliste.
Genau, ja. Vizepräsidentenliste.
Möglicher Kandidaten, ja.
Aber jetzt glaube ich nicht mehr. Sie hat, vielleicht habt ihr gehört, eine Geschichte über ihren Welpen Cricket. Ruhe in Frieden, arme Cricket. Also sie hat
ein Buch rausgebracht und da hat sie eine Geschichte, ein Kapitel drin geschrieben.
Genau, also sie ist eine Waffenfreiheit, eine Second Amendment Unterstützer und hat erzählt von Familiengeschäft, die sind Jäger und hat eine Gruppe von Leuten auf eine Jagd mitgebracht und hat diese neue Welpe, 14 Monate alt, und der Welpe war nicht gut trainiert und war wirklich ein Problem. Ist immer war so laut, ist hinterhergelaufen und
hat sogar, glaube ich, auch mal geschnappt nach den Kindern.
Genau,
also, sie wollte ihn loswerden.
Genau. Und sie war besonders, einen Tag hat sie erzählt in dieser Geschichte, sie war besonders geärgert, weil sie hat eine Gruppe Leute da und diese Welpe Cricket ist rausgelaufen und hat die ganze Vögel sind weggeflogen, bevor die Jäger schießen könnte. Und sie war...
Da kann es nur eine Strafe geben.
Es war total peinlich und sie musste irgendwas tun und sie hat gesagt, das war's mit Cricket. Und sie hat der arme Welpe so hinter eine Hügel gebracht und hat ihn erschossen. Also...
Ja, kurzen Prozess gemacht sozusagen. Und ich glaube, an dem Tag ist auch noch eine Ziege draufgegangen, auf ähnliche Art und Weise, da auf der Farm.
Wenn schon, denn schon.
Ja, so ungefähr. Und ich meine, sie hat das ja in diesem Buch geschrieben. Es hat sie ja keiner gezwungen, das zu erwähnen. Ich glaube natürlich, um in dieser Projektion von Stärke, in dem Glauben wahrscheinlich, dass das bei den Trump-Anhängern, bei den MAGA-Republicans gut ankommt, so etwas. Ja, Free Country und ich nehme die Sachen selbst in die Hand. Nur in dem Fall ist der Schuss buchstäblich nach hinten losgegangen, würde man sagen. She shot herself in the foot, würde man wahrscheinlich im Englischen sagen, das Sprichwort dazu. Anscheinend haben wir die rote Linie hier mitgefunden, bei der MAGA-Republicans sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter, wenn man kleine Welpen erschießt.
Ja, das Trump kann jemanden auf Fifth Avenue schießen, aber niemand anders. Also, oder mindestens keine Welpen.
Was wäre, wenn Trump einen Welpen erschießen würde? Wäre das das Ende seiner
ich
Kandidatur
glaube,
dann?
Ehrlich gesagt, ich glaube, Trump kann alles. Ich glaube, es ist egal. Ich glaube, man okay. könnte das irgendwie.
He's untouchable für seine
he
Fans.
He is wirklich untouchable. Aber also jetzt wissen wir, für MAGA Republicans geht Welpen schießen auch nicht.
Ja. Okay, es klingt so also absurd. Wir müssen uns echt zusammenreißen hier, weil es so bitter ist.
Der
aber
arme
auch,
Cricket.
Ja.
Aber was für. Oh, und dass die das.
Ja, aber damit anzugeben ist natürlich.
Genau,
damit zu
dass sie das erzählt hat. Dass ja, ja. Niemand hat es gewusst. Sie musste das nicht erzählen. Nee. Aber sie dachte, das war vielleicht ein Badge of Honor. Das war. Keine Ahnung, aber
sie
ich
dachte,
glaube,
das käme gut an, aber wie gesagt.
Deswegen ist Kristi Noem gestrichen von dieser.
Von der Liste der möglichen Kandidaten.
Ja. Und ja. muss man sagen, die andere Person, der nicht dabei war, nicht nur Kristi Noem.
Vor Gericht da, um Trump zu unterstützen. Ja.
War Melania. Also die ja. ehemalige First Lady war nirgendwo zu sehen in New York.
Wobei man sagen muss, sie ist seit Monaten überhaupt nirgendwo zu sehen, egal ob in New York oder in Florida.
Nee, stimmt nicht. Sie war neulich bei die Graduation, der Abschlussfeier von Barron.
Na gut,
Der Sohn Barron, der gemeinsame Sohn Barron hat seinen Abschluss von Highschool gemacht in Florida und sie war auch dann
na klar.
dabei.
Also das ist ja wohl selbstverständlich, aber ich glaube Melania Trump, dass die ihren Mann vor Gericht nicht unterstützt bei einem Fall, in dem es um die Zahlung an eine Pornodarstellerin mit einer Affäre, während sie um den Zeitraum herum mit besagtem Sohn Barron schwanger war oder war gerade auf die Welt gekommen. Also das ist ehrlich gesagt auch verständlich, dass sie da nicht erscheint. Aber ich glaube ehrlich gesagt, egal auch wie diese Wahl ausgeht, meine Theorie ist, dass wir Melania Trump überhaupt nie wieder in der Öffentlichkeit sehen werden.
Ja.
Sie wird auch nicht als First Melania, Lady.
Ja, Melania sagt, hat auch hat ihre rote Linie.
Genau, sie sagt, sie hat die Nase voll und sagt, ey, ich habe meine 4 Jahre da an der Seite von Trump im Weißen Haus.
Served my time.
Genau, abgeleistet und jetzt habe ich hier ausgesorgt und das war's. Also da hat sie, glaube ich, keine Lust drauf, da mehr in Erscheinung zu treten.
Ja.
Ja.
Aber Stichwort andere Trump-Unterstützerin, Nikki Haley.
Ja, Trumps das war die andere News dieser
Tage. Größte Gegner, also mindestens die Frau, die nicht ausgetreten ist in der Vorwahlkampf gegen Trump und hat viel Ärger von ihm dafür gekriegt. Er hat sie sogar Bird Brain, Vogelhörn genannt.
Ja.
Sie hat neulich gesagt, sie hat mit der Presse nicht in die letzte Zeit gesprochen, seit sie ausgestiegen ist, aber jetzt sagt, dass sie wählt Trump im November.
Ja, das war echt ein Turn of Events, gerade weil es ja sehr erbittert war im Vorwahlkampf in den Primaries zwischen den beiden und sie auch, nachdem sie ausgestiegen ist, beziehungsweise ihre Campaign unterbrochen hatte, suspended, hat sie nicht, wie viele erwartet hatten, dann gesagt, okay, und jetzt müssen wir alle gemeinsam hier zusammenhalten und gemeinsam für November kämpfen und unterstützt bitte Trump, sondern hat gesagt, ja, die muss er sich jetzt erstmal verdienen, meine Unterstützer. Mhm. Und dennoch hat sie jetzt quasi dieses Endorsement, diese Unterstützung für Trump rausgegeben.
Eigentlich, es war, also wenn du sagst Endorsement, sie hat gesagt, dass sie wählt für ihn.
Genau.
Aber also wie so viele andere Republikaner, es war nicht ein Endorsement in die Sinne von, sie hat nicht dann, ist nicht weitergegangen, hat nicht diskutiert, warum sie ihm wählt und wie toll er ist und was er kann und was er schafft und seine Politik. Sie hat, wie so häufig, wie ich höre auch ständig von meinem Vater zum Beispiel, also loben Trump kann man nicht, aber kritisieren. Biden kann man. Und das ist genau, was sie gemacht hat. Sie hat Biden attackiert für der Situation in Gaza und seine Attacke gegen Netanyahu und Israel. Sie hat ihm attackiert für seine Einwanderungspolitik, für eine so allgemein. Also das ist eigentlich eine Strategie, also ein Pivot zu machen, in die andere Richtung zu schauen, weil das ist so häufig. Man kann, was sagt man, wenn man gefragt ist wegen diesem Schweigegeldprozess in New York? Man will nicht darüber reden. Man will lieber also die andere Seite kritisieren und ein gemeinsamer Feind haben.
Ja, also ich glaube auch nicht, dass sie sich da jetzt in Stellung bringt, um vielleicht als Vizepräsidentin, Kandidatin zu agieren oder irgendwie sich was auszurechnen in einem Kabinett Trump, sondern ich glaube, es geht tatsächlich bei ihr mehr darum, dass sie jetzt nicht für Trump ist, sondern gegen Biden, wie ja so oft, sage ich immer wieder, das wird keine Wahl für den einen oder den anderen Kandidaten, sondern eine Wahl gegen den einen oder den anderen Kandidaten. Und sie sieht halt mit Präsident Biden, aus ihrer Sicht ist kein Staat zu machen. Und deswegen sagt sie, okay, wenn er der Kandidat ist, dann wähle ich jetzt Trump.
Und genau diese Theorie hat auch viele Wähler. Ne? Also die sind nicht Trump-Fans.
So
also
wie dein Vater auch.
Besonders, genau, mein Dad ist auch, also wie wir früher gesagt haben, er hat auch in 2020 die Nase gehalten und gewählt für ihn. Er würde gern für einen anderen Kandidat wählen, aber er würde viel lieber für Trump wählen als für Biden. Und das ist genau, was Leute sagen, also lesser of two evils. Das ist, ich muss eine Entscheidung machen und ich finde, genau, aber Haley muss man auch sagen, sie ist jemand, der also talentiert ist und hat eine gute Kampagne gegen ihn geführt und hat bestimmt auf jeden Fall ihr Augen auf die Zukunft. Also will in der Zukunft, wenn diese Trump-Zeiten vorbei sind, hat auch andere Aspirations. Also will auf jeden Fall wieder auf die Bühne sein. Und
ja, sie ist ja noch jung und sie hatte alle Möglichkeiten. Ja. Sie spricht eine Menge der alten Schule der Republikaner an. Sie weiß aber auch, dass man, um in dieser Partei derzeit oder in diesem Bereich, in diesem konservativen Bereich etwas zu werden, muss man irgendwie diese Trump-Basis auch nicht ganz verprellen. Und mit dem Blick auf 2028, dann die übernächste Präsidentschaftswahl, ist das vielleicht auch so ein taktisches Zugeständnis, vielleicht auch in gewisser Weise.
Ja, wir haben schon gesehen, entweder du musst auf der Trump-Train, du musst also bei Trump sein, aufspringen, oder wie andere, du bist dann rausgeschmissen von die Wähler oder du gehst in Frührente. Also was ist genau, was wir gesehen haben, also Liz Cheney zum Beispiel oder Adam Kinzinger, die beiden, die zwei einzige Republikaner von dieser 6. Januar Anhörungen, die sind beide raus. Mit Romney, also auch eine Prominente, ist in Rente gegangen. Also viele, die schaffen das nicht, wenn die gegen Trump
in der Nikki Haley ist zu ambitioniert und noch zu jung, um in Rente zu gehen. Insofern, diese, aber doch eine erstaunliche Wendung. Also habe ich ehrlich gesagt nicht mitgerechnet, nachdem sie ja gesagt hatte, verdienst ihr erstmal. Aber ja, vielleicht auch gerade bei dieser Wahl, die so eng wird in vielen Swing States, wenige tausend Stimmen ja entscheidend sein könnten, ist so ein Endorsement von Nikki Haley, ist so eine Wahlempfehlung, wenn man es so nennen möchte, von Nikki Haley für Trump vielleicht doch entscheidend an manchen Stellen. Anyway, was auch vielleicht entscheidend sein könnte und bei jeder Präsidentschaftswahl immer ein großes Thema ist, das sind die TV-Debatten, die TV-Duelle zwischen den Kandidaten. Nach dem langen Vorwahlkampf und nach der eigentlich dann Nominierung bei den Parteitagen im Sommer, dann die ersten direkten und die einzigen direkten Aufeinandertreffen meistens von Kandidaten. Und traditionell gibt es dazu immer drei Duelle bis zur Wahl im November. Und da hat es jetzt einen Paukenschlag gegeben. Normalerweise finden die TV-Duelle, die Debatten, meistens sind es drei, gegen Ende des Wahlkampfes statt, im Herbst, kurz vor der Wahl, ein direktes Aufeinandertreffen der Kontrahenten, eins gegen eins sozusagen, und das hat so eine Tradition eben. Und dieses Mal wird es anders sein, denn wir werden dieses Mal eine sehr viel frühere erste TV-Debatte haben.
Genau, heute in einem Monat, genau, 27. Juni wird der erste stattfinden. Das zweite am 10. September, aber diese in einem Monat, das ist bevor der Parteitag. Das ist eigentlich bevor die Kandidaten sind nominiert von ihrer Partei offiziell.
Ja, das ist schon kurios in gewisser Weise, denn sie sind eben, wie du sagst, noch nicht mal die richtigen offiziellen Kandidaten. Natürlich werden sie es sein und jeder sagt sich, okay, läuft ja darauf hinaus. Es ist ja nur eine Formalie, aber trotzdem ist das ein ungewöhnlicher Schritt. Und ungewöhnlich auch, wir haben im Vorfeld oft gehört, dass die beiden Lager, Trump und Biden, die Wahlkampfmanager haben schon Kontakte gehabt und da so versucht, ein Format raus zu kristallisieren. Aber das Format, wie es auch angekündigt wurde, war jetzt auch kurios, denn Joe Biden ist mit einem Video an die Öffentlichkeit getreten. Hören wir mal kurz rein.
Me in 2020. And since then he hadn't shown up for debate. Now he's acting like he wants to debate me again. Well, make my day, pal. I'll even do it twice. So let's pick the dates, Donald. I hear you're free on Wednesdays.
Und dieser letzte Hinweis, heard you're free on Wednesdays, ich habe gehört, du hast Mittwochs frei ist natürlich eine Anspielung an die Tatsache, dass bei diesem Stormy Daniels Prozess in New York Mittwochs immer verhandlungsfreier Tag war.
Also okay. Also wie wir wissen, Joe Biden hat in letzter Zeit ein bisschen mehr auf Trump gegangen. Ne? So in der frühen Zeit, also Trump war ein bisschen wie Voldemort. Es war der Name, den man nicht gesagt hat. Und plötzlich kommt Biden mit viel mehr Jabs. Wir haben letztes Mal gesagt, dass er hat ihn Broke Dawn, also Pleite Dawn genannt. Also wirklich diese kleine Schimpfe und Stichworte, die
Sticheleien,
man weiß, er hasst Losers und Biden benutzt diese Sensibilität und geht richtig direkt da rein mit dieser I hear you free on Wednesdays, haha.
Ja, aber auch die Art und Weise, ne, also nimmt diesem Dirty Harry Zitat, ne, Clint Eastwood, make my day, pal. Ja, also das ist so ein bisschen Swagger reinzubringen. Ja.
Welche Film-Zitat benutzen wir nächstes Mal? Vielleicht Hasta la vista, baby, oder so Terminator? Oder ich meine wirklich, es ist aber andererseits in einem Wahlkampf, wo einer von der Kandidaten ist so ein Entertainer. Also Joe Biden ist nicht mehr Sleepy Joe mindestens. Er sieht aus, es war lustig. Mhm. Es war also vielleicht ein bisschen Dad-Joke-mäßig. Ne?
Kenne ich nicht aus.
Du kennst viel über Dad-Jokes, Ingo, auf jeden Fall. Also Chris Christie in einer Debatte, als Trump nicht da war. Ne? Am Anfang, es gab 8 Kandidaten auf der Bühne, inklusive Chris Christie. Und er hat gesagt, also warum ist Donald Trump nicht auf die Bühne? He's ducking the Debatte. Er versucht rauszukommen. Das heißt, to duck something.
Sich wegducken.
Genau. Ja. Und er hat ihn dann Donald Duck genannt. Und das ist das schlimmste Dad-Joke. Ich glaube, der Zuschauer haben auch gesagt, oh Mann.
Ich finde ihn gar nicht so schlecht.
klar, du findest es nicht schlecht. Aber, aber andererseits auch, ich finde, die sind zwei also erwachsene Männer. Und dann also irgendwas
Ja, aber Dirty Trump hat Harry. Ja sofort geantwortet, so wie in so einem Duell, wenn einer den Federhandschuh hinschmeißt, so yeah, anytime, any day, anywhere, so ungefähr, ja, und hat sofort das aufgegriffen, ohne groß drüber nachzudenken, nach dem Motto, lass uns erstmal die Terms and Conditions, also die Umstände und so mal besprechen und festlegen, sondern er hat sofort gesagt, ja. Und damit war der Ball bei Bidens Lager wieder. Ja,
ohne die Fine Print zu lesen.
Ja, genau. Unterschrieben sozusagen ohne die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die AGBs dieser Debatte.
Und es gibt ein paar Konditionen, die Trump, ich glaube, wenn er später nach er Ja gesagt hat, anytime, anywhere, any place, hat vielleicht überlegt, ach, vielleicht war das nicht so schlau, weil es wird in ein Studio sein ohne Zuschauer. Das war eine von der Konditionen und wie wir wissen schon, Trump liebt ein Publikum. Er liebt Rallies mit vielen Leuten. Er liebt das, wenn die Zuschauer schreien oder lachen. Und das ist für ihn eine...
Er zieht Energie daraus, ne? Wenn er so einen Klopper raushaut und alle johlen. Das ist genau das, was er braucht.
Genau. Und die machen irgendwas, das die früher gemacht haben. Das ist also normalerweise ein Kandidat kriegt, sagen wir, 60 Sekunden, 2 Minuten, was auch immer, eine Antwort zu geben. Und viele reden länger. Und das zu vermeiden, die machen da Mikro aus, wenn der Kandidat hat zu lang gesprochen. Und das ist auch irgendwas, das die dieses Mal machen würde, was schwer sein könnte für, ich meine...
Naja, ich meine, du erinnerst dich, es war auch in eine Szene in unserem ersten Film über die US-Wahl 2020, Trump, meine amerikanische Familie und ich, da haben wir ja gemeinsam mit deinem Vater in seinem Wohnzimmer diese erste TV-Debatte zwischen Trump und Biden damals geguckt und auch er sagte, oh mein Gott, weil die sich die ganze Zeit nur überlagert haben und also keiner konnte aus, und es war furchtbar. Also ich glaube, so ein bisschen etwas Ordnung reinzubringen durch Mikro abschalten oder so wird natürlich nicht schlecht sein, weil man sonst gar nichts mehr mitbekommt. Aber ja, so ein paar Regeln. Also es wird die erste am 27. Juni wird bei CNN laufen und die beiden Moderatoren Jake Tapper und Dana Bash werden das dann führen. Viel, viel Erfolg. Es ist, glaube ich, etwas schwierig, da diese beiden da in dieser Manege da den Dompteur zu spielen. Und die zweite Debatte dann eben auch bei ABC News. Das werden dann bei ABC News David Muir und Lindsay Davis moderieren.
Und man muss auch sagen, dass der Grund oder die Gedanken mindestens hinter dieser früher Debatte war, dass in die Staaten manche Bundesländer fangen schon an, Frühwählen zu gehen am Ende August. Und das war der Kritik, dass diese Debatten, die finden normalerweise im September oder Oktober statt, sind dann zu spät, weil manche haben schon gewählt. Und das war ein Grund für die beiden Leute zu sagen, nee, wir wollen das früher machen, sodass die die Leute das dann sehen können, bevor die wählen gehen.
Ja, also es ist natürlich ein Risiko für beide Seiten. Denn einerseits könnte man sagen, wenn es schon im Juni passiert, die erste Debatte, und dann verpufft auch der Effekt so ein bisschen. Dann ist es ja immer noch eine lange Strecke bis November. Und viele sagen ja, so richtig entscheidend im Wahlkampf sind die letzten 2-3 Wochen sowieso nur. Und alles, was davor passiert ist, ist Water under the bridge, wie man im Englischen so schön sagt, ne? Wasser den Fluss runter. Und ich glaube, das ist in der Tat, kann das so sein. Gleichzeitig ist das Risiko oder die Chance, sagen wir es mal andersrum, für Biden, wenn er dieses Narrativ von Trump, dass er schwach und gebrechlich ist, ne? Wenn er da punktet und dieses Narrativ durchbrechen kann und zeigt, hey, ich bin hellwach, ich habe auf alles eine Antwort und so, dann kann er diesem schon schnell früh eine Spitze nehmen. Gleichzeitig, wenn es schief läuft und er stottert und stolpert, also verbal stolpert und irgendwie eben keine gute Figur abgibt, dann verfestigt das wiederum recht früh in dem entscheidenden Wahlkampfphase dann schon dieses Bild. Ja, also insofern für Trump natürlich genauso, ne? Auch da die Möglichkeit, wenn Biden ihn da vielleicht punktet gegen ihn, ja, dann wird es vielleicht auch schwierig. Ja,
ich muss noch die Biden Weißen Haus hat auf jeden Fall Interesse in Trump auf die Bühne zu sehen. Er hat das vermeidet in der Vorwahlkampf. Mhm. Er musste nicht mit seiner Gegner, seiner republikanischen Gegner dastehen. Mhm. Und wie wir wissen, in der letzten Zeit, ich meine, Trump macht genauso viel Fehler wie Biden, und es würde dann auch Wähler erinnern, wie was für Quatsch manchmal Trump erzählen kann. Wie du sagtest, mein Vater hat gesagt, shut up Trump. Also man will ihm manchmal nicht hören und man will einfach ignorieren, was er sagt und ihm wählen. Insofern, das kann auch auf jeden Fall manche Wählers, wie sagt man, turn them off. Also
ja, abstoßen, ja. Also, aber beide waren sich zumindest einig, dass es früher machen wollten als ursprünglich oder traditionell geplant. Und sie waren sich auch einig, dass es nur die zwei machen sollten.
Also nur die zwei, nicht eine dritte. Und diese dritte ist Robert F. Kennedy Jr. Und der ist eine Independent-Kandidat, der eigentlich die Regel mindestens von die Debatte-Commission war, dass wenn man 15% bei Umfragen hat, dann darf man auch auf die Bühne stehen. Und das ist irgendwas, das nicht nur Biden, aber Trump beide Kandidaten vermeiden wollen, weil die wissen, dass Kennedy ist ein Kandidat, der nimmt Wähler weg. Niemand weiß, für wem er eine große Gefahr ist eigentlich.
Ja, wir haben über RFK, Robert Kennedy Jr. ja schon mal gesprochen in der vergangenen Folge. Ist so ein bisschen so eine Blackbox, man weiß nicht so richtig, ne? Aber es ist so eine Alternative. Immer mehr kristallisiert es sich raus für Leute, die eben weder noch wählen können oder wollen. Und er deckt ja auch so eine eierlegende Wollmilchsau ein bisschen für viele. Er ist einerseits Impfgegner und Freiheitsliebender. Und gleichzeitig ist er aber auch ein großer Umweltaktivist auch immer gewesen als Anwalt. Also der deckt so eine ganze Reihe von Punkten ab. Und der will unbedingt mitdiskutieren. Und sein Lager sagt auch, okay, wir freuen uns. Wir werden die Voraussetzungen, die man erfüllen muss, erfüllen. Und deswegen werden wir dabei sein. Aber das Biden-Camp hat schon klar gesagt, nee, der kommt uns nicht. Wenn der kommt, dann komme ich nicht, so ungefähr. Es wird also ein TV-Duell vermutlich sein. Die große Frage natürlich ist auch, ob ein TV-Duell wirklich noch so eine Wirkung hat, wie man das vielleicht immer so denkt oder dachte. Also wir erinnern uns, 1960 gab es das erste TV-Duell dieser Art zwischen John F. Kennedy, dem demokratischen Kandidaten, und dem republikanischen Kandidaten Richard Nixon. Es ging da um die Nachfolge von Dwight D. Eisenhower als Präsident, und da war Fernsehen, ja, in den 50er Jahren kam Fernsehen auf, und dann kam diese Idee, und dann hat man das erste Mal diese TV-Duelle gemacht, und bei dem damals hat man sich noch nicht so einen großen Kopf darüber gemacht, welche Wirkung das auch haben könnte, und es ist so ein bisschen eine Legende auch entstanden um dieses erste TV-Duell, weil Richard Nixon im grellen Licht der Scheinwerfer halt auch sehr geschwitzt hat, da gab es wohl auch kein Make-up, da hat man jetzt nicht Puder groß drauf gemacht, und ich meine, es war zwar schwarz-weiß, aber trotzdem hat man da Schweißperlen gesehen, und der wirkte fahl und irgendwie fahrig vielleicht auch, auf jeden Fall sah er nicht gut aus, und dagegen der braungebrannte, junge, dynamische demokratische Senator aus Massachusetts, John F. Kennedy, der machte einfach ein besseres Bild. Und die Legendenbildung um diese TV-Debatten ist immer damals, das hat Kennedy dann den Wahlsieg gebracht, den knappen damals auch, und hat Richard Nixon, der da so vor sich hin schwitzte und vielleicht nicht inhaltlich, glaube ich, ziemlich gut war, aber eben nicht so ein gutes Bild abgegeben hat, die Präsidentschaft gekostet. Und seitdem gab es immer wieder verschiedene Formate, TV-Duelle, und dann hat man sich 1984 nicht einigen können, die Republikaner und Demokraten, auf ein Format, unter welchen Regeln und so weiter. Und dann hat man dann 88 zum ersten Mal eine Kommission eingeführt eigentlich. Also eine Kommission, eine unabhängige Kommission für TV-Duelle, die dann festgelegt hat, an welchen Orten, meistens an Universitäten oder an Presidential Libraries oder wo auch immer, und auch welche Moderatoren das machen, und also das Format einfach. Um dieses Hickhack, das Hin und Her zu vermeiden. Ja, und die gucken jetzt ein bisschen in die Röhre, diese Kommission, weil die hatte schon längst alles für den Herbst. Ich glaube, die erste sollte dann schon irgendwann im Ende September losgehen, die erste Debatte, auf jeden Fall nach den Conventions. Und die haben schon alles, die haben die Venues festgelegt, die Moderatoren und alles. Und jetzt sagen die beiden Kandidaten, Pustekuchen, nee, wir machen das auf unsere Art und Weise, unter unseren Bedingungen. Und jetzt bin ich mal gespannt, die wird es dann vermutlich gar nicht geben, diese TV-Duelle im Herbst, die offiziellen.
Also weil, ja, die beiden haben gesagt, die kommen nicht.
Die
also
machen nur diese zwei, im genau, Juni und
Biden
Anfang
hat,
September.
Biden hat gemeckert, dass letztes Mal 2020 Trump hat nicht die Regeln gefolgt und dass diese Kommission hat nichts getan. Also die Trump-Family ist reingekommen im Studio und hat sofort die Maske ausgesetzt, und das war gegen die Regeln, und dass Trump allgemein redet über seine Zeit, und Trump hat auch keinen Bock zu spielen mit diese Regeln von den Kommissionen. Insofern, also wer weiß, vielleicht war das der Tod von dieser Kommission, oder vielleicht war das nur eine Hiccup und es geht dann weiter.
Oder man sieht, wie schief das gelaufen ist, und dann machen wir es in 4 Jahren dann wieder offiziell nach den Regeln. Aber ja, kuriose Situation. Aber wie gesagt, ich frage mich, in Deutschland haben wir das ja dann auch irgendwann eingeführt mit diesen TV-Duellen oder Triellen. Und der Erkenntnisgewinn ist meist etwas überschaubar, weil viele Positionen auch sowieso bekannt sind. Ich wage mal die These zu behaupten, dass jetzt diese frühen Duelle nicht so entscheidend sind. Wie gesagt, wenn für Biden das schief läuft, dann ist immer noch genug Zeit, das wieder gut zu machen in gewisser Weise oder andere Punkte zu machen.
Ich glaube auch, das war ein bisschen der Strategie, also das auch so früh zu machen. Aber ja, wie du sagtest, es gibt ein paar Momente von der Vergangenheit, dass man, wie du sagtest, also als Nixon geschwitzt hat oder als Reagan hat einen Witz über seine alte gemacht. Also das haben wir auch, glaube ich.
Ah, stimmt, ja. Er wird das jugendliche Alter seines Herausforderers ihm nicht und seine Unerfahrenheit ihm nicht
gegen ihn
verwenden.
Eigentlich ein lustiger Moment. Selbst, das war gegen Mondale, ne? Selbst er hat gelacht. Ja. Aber sowas kann man sympathisch machen, kann man...
Oder weißt du noch, wie Trump da bei Hillary Clinton bei der TV-Debatte dann immer so stalking. Plötzlich rumgelaufen ist und sich hinter sie gestellt hat, so total schräg plötzlich so durch das Studio gelatscht.
Ja.
Also klar, es gibt schon so Momente, die sich dann verfestigen, die dann so vielleicht bei Wählern und Wählerinnen im Hinterkopf sind bei der Wahlentscheidung.
Das aber, bleiben im Kopf, ne? Ja. Aber auf jeden Fall, das ist, die beiden Kandidaten haben, they threw down the gauntlet sozusagen, das ist...
Den Federhandschuh hingeschmissen.
It's on, also...
Bring it on!
Ich muss sagen, auch mit diesem Make My Day, Pal. Ich meine, einerseits, wie gesagt, lustig, andererseits, hey, ist das Fight Club in der Schulhof mit 15-Jährigen, das ist wirklich ein bisschen, ich finde, das ist eine Wahlkampf oder höchste Amt des Landes. Und aber vielleicht, wer weiß, vielleicht spiegelt es ein bisschen diese Polarisierung und die Laune und die Atmosphäre in die Staaten, dass Leute sind so schnell kämpferisch. Und
they want to see a fight. Die wollen das Duell sehen.
Soll das auf die Bühne sein oder in einem Boxing-Ring, weiß ich nicht.
Naja, aber es wird auf jeden Fall in einem Fernsehstudio sein, mit Klimaanlage und zivilisiert hoffentlich zugehen und so, dass man ein bisschen was auch lernt über die Kandidaten und nicht nur unbedingt nur, wie sie sich geschlagen haben. Hoffentlich nicht nur im übertragenen und nicht im buchstäblichen Sinne. Gut, wir sind gespannt auf jeden Fall, schon in wenigen Wochen, das erste TV-Duell also. Und für heute aber beenden wir diese Folge, haben, glaube ich, auch genügend Punkte wieder mal ansprechen können. Hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht, Jeff. Und bevor wir uns verabschieden, haben wir noch einen Podcast-Hinweis, eine Hörempfehlung, die sich auch um die USA drehen, nämlich ein großes Thema auch bei dieser Wahl, natürlich das Recht auf Abtreibung, das bundesweite. Wir haben ja gehört, der Fall Roe versus Wade, dieses Gerichtsurteil, das eben zurückgenommen wurde, das ein halbes Jahrhundert lang ein bundesweites Recht auf Abtreibung garantiert hatte. Und in der neuen Folge des Funk-Podcasts Der Fall mit Lydia Benecke und Sarah Koldehoff geht es eben darum, in der Episode Zur Geburt gezwungen schauen die beiden sich eben an, wie das Recht auf Abtreibung, die Debatte darum gerade hochkocht, aber eben wie dieses Urteil auch den Grundstein dafür legte und das ist jetzt zurückgenommen worden, welche Folgen das hat. Und den Link zu dieser Folge findet ihr in den Shownotes, der Funk-Podcast Der Fall. Soweit aber für uns für heute. Wir sagen danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.